Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Erzähl mir von Wien. In diesem Sommer machen wir ein bisschen lockereren Ablauf von Folgen, aber jetzt sind wir wieder da und zwar mit dem Kohlmarkt. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Wir flanieren heute über den Kohlmarkt. Das ist eine der Luxusstraßen Wiens, die vom Graben zum Michaelerplatz führt. Warum heißt der Kohlmarkt? Geht es um einen Kölch oder geht es um Kohle?
Also ich nehme an, dass etliche Mieter einen Kölch mit den Vermietern haben, aber deswegen heißt es nicht Kohlmarkt, sondern es ist dort Holzkohle verkauft worden.
An keine Kohlhappeln, das war kein
keine
Gemüse.
Nein, hat bis die Kohle ist dort verkauft worden, bis 13. Jahrhundert circa, dann ist es weitergezogen in oberen Wert. Das Ganze hat eigentlich Wittmarkt auch geheißen.
Wieso, was ist ein Witt?
Ein Wittmarkt, das ist eine Bezeichnung gewesen, die sie auf einem Dreiecksplatz bei der Peterskirche an und für sich bezogen hat, aber dann auf diese Straße auch angewendet worden ist.
Gut, heute ist der Kohlmarkt jedenfalls nichts mehr, wo Kohle verkauft wird, vielleicht in irgendwelchen Hinterzimmern Koks, weiß ich nicht. Aber es ist die teuerste Einkaufsstraße, ich glaube, das war jetzt die Assoziation von mir, von Wien. Wie wird aus einem Kohlenmarkt eine Luxusmeile?
Vielleicht wegen des Namens, dass Kohle dort eine wichtige Rolle spielt.
Das kann auch sein, ja.
Kann man schwer sagen. Aber das war eine Entwicklung, die eigentlich schon in der Römerzeit mehr oder weniger, also nicht als Luxusstraße war, angefangen hat, weil es ganz einfach eine wahnsinnig wichtige Verbindung war. Wir haben ja schon bei den Michaela-Platz-Folgen geredet, dass das die Verlängerung der Via Decumana war,
ja.
Also der Hauptstraße des Römerlagers. Hat natürlich im 12. Jahrhundert noch nicht zur Stadt gehört und weil ja die Stadt im Süden mit dem Graben abgeschlossen worden ist. Aber es war da der Vorstadt, von der man weiß, die hat an der Langen Mauer geheißen. War ungefähr dort, wo heute die geraden Nummern des Kohlmarkts sind. Und diese Verlängerung.
Wo sind die geraden Nummern des Kohlmarkts?
Rechts. Wir fangen ja in der Stadt an. Ne? Also wir fangen am Graben an.
Zu nummerieren?
Zu nummerieren, klarerweise, stadtseitig. Und daher rechts die geraden Nummern, links die ungeraden. Mhm. Und diese Via Decumana hat eben geführt zur Limesstraße am Michaelerplatz und in Folge weiter Richtung, also heutige Marie-Hilfer-Straße, war das die Westverbindung nach Bayern.
Okay, also das war eine richtig wichtige Durchzugsstraße.
Ja, schon von Römerzeiten her und ist natürlich so geblieben.
Und wann wurde es so zur Prachtstraße? Also wann war das, ist der Name Kohlmarkt entstanden? Wann ist die Kohle dort verkauft worden?
Ja, 12. 13. Jahrhundert. Und das hat sie gehalten, der Name. Und diese Entwicklung zur Prachtstraße, die ist über Jahrhunderte natürlich gegangen, klarerweise. Mhm. Und die Straße, die ja heute schnurgerade Straßen ist, mit Häusern, die teilweise vorspringen, aber also nicht wirklich, war mehr oder weniger nicht so eine schnürlgerade Straßen, sondern da waren Gebäude, die halt irgendwie gebaut worden sind. Vorspringend, nicht vorspringend und so weiter. Aber von diesen Häusern gibt es heute nichts mehr.
Was ist das Älteste heute am Kohlmarkt?
Das Älteste kann ich schwer sagen, weil das Ataria-Haus zum Beispiel, das ja heute sezessionistisch ist, wo Freitag und Bernd drinnen war, also das ist glaube ich Nummer 11, das war ein Barockgebäude, das war ein sehr altes Gebäude, hat Ataria Anfang des 20. Jahrhunderts wegreißen lassen, also das gibt es auch nicht mehr. Es könnte sein, vielleicht Kohlmarkt 4 wäre eine Möglichkeit.
Na, dann bleiben wir gleich bei Kohlmarkt 4. Was ist dort jetzt? Das ist also auf der rechten Seite, wenn man vom...
Ist auf der rechten Seite, ja.
Was ist eigentlich der Nein, ja, was ist eigentlich das Kohlmarkt 2?
Kohlmarkt 2 ist dieses eine Sezession, es gibt zwei sezessionistische Häuser am Kohlmarkt und das ist eines davon.
Ja, das sagt man das jetzt gar nichts.
Das ist also schmales. Also,
mir sagt der Meindl am Graben was.
Genau, und der Meindl am Graben ist aber Graben.
Ja.
Hat eine Grabennummer, ich glaube 19, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Und daneben das Haus, das zurückspringt und eben sezessionistisch ist und eine sehr interessante Fassadengestaltung hat, ist, das war einmal das Kaufhaus Pollack und ist eben Kohlmarkt 2.
Und daneben ist der Kohlmarkt 4 und da ist was?
Daneben, da ist jetzt der Hang drinnen, also Kleiderentwerfer, soweit ich Modeentwerfer, soweit ich weiß. Aber da war einmal das Patentamt drinnen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die sind so in den frühen 2000er, würde ich sagen, dann ausgezogen und auf die Dresdner Straßen.
Was wahrscheinlich auf keine große Begeisterung bei den Mitarbeitern gestoßen ist.
Ja, glaube ich auch nicht.
Okay, jetzt sind wir auf 4, aber bei 2 sind wir noch nicht so ganz fertig. Da ist jetzt ja der Burberry drinnen, also auch Mode. Was war da vorher?
Das Kaufhaus oder Warenhaus Pollack, die haben Kleider verkauft, aber da ist das ganz Interessante, auch das Gebäude, wie das ausschaut, weil wenn man sich das, wenn man davor steht, sich das anschaut, wird man sehen, dass von Stock zu Stock sich die Fensteranzahl vervielfacht.
Aha.
Also das heißt, es ist im untersten Stock sind große Fenster, dann im zweiten Stock kommen kleinere und ganz oben sind noch kleinere und,
okay, und was sagt
relativ viele. Ja, das ist eine architektonische Spielerei, die halt dort gemacht worden ist. Und ganz oben, was man vielleicht nicht so beachtet, sitzen zwei große Frauenfiguren, links und rechts, die lange Gewänder anhaben, die über die Attika runter in den nächsten Stock wallen. Und in der Mitte zwischen diesen beiden Frauen ist Kartusche, in der SP war, also die Initialen des Pollack.
Ah, nicht Sozialistische Partei.
Das würde mich wundern. Und jetzt bin ich unlängst vorbeigegangen und habe gesehen, dass ein B drinnen ist, wenn ich es richtig gesehen habe, so drauf. Also hat offensichtlich Burberry sich in dieser Kartusche verewigt.
Und was hat das alles mit einem Flohzirkus zu tun?
Der Flohzirkus, der ist der Begriff. Also in dem Haus, das vorher gegeben hat, war ein Flohzirkus.
Was heißt der Flohzirkus?
Ein Flohzirkus ist im 18., frühes 19. Jahrhundert, sind Flohzirkusse groß in Mode gewesen. Und zwar hat man da natürlich, klarerweise, für einen sehr beschränkten Zuschauerkreis Flöhe. Die Leute haben, glaube ich, dressiert, aber es wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, dass man Flöhe dressieren konnte, sondern das Ganze ist aus der Schweiz gekommen. Das ist deswegen ganz interessant, weil das eine Feinmechanikerarbeit mehr oder weniger war. Die haben winzig kleine Wagen, Feuerwehrautos, alles Mögliche hergestellt und haben wahrscheinlich, nimmt man an, mit Bindfaden das um die Flöhe gebunden, was dafür stimmt, wie klar so ein Floh ist, ne? Und mit einem Draht verbunden mit diesen Mechanismen, also Wagen oder was immer das war. Und die Leute haben das mit einer Lupe oder auch mit freiem Auge angeschaut, was die Flöhe wahrscheinlich in ihrer Verzweiflung, stell ich mir vor, sind die kleinen, keine Ahnung, wie das vor sich gegangen ist. Vielleicht war es auch teilweise, dass gar keine Flöhe waren, keine richtigen, kann ja auch sein. In dem.
Aber jedenfalls dürfte es ein ziemliches Chaos gewesen sein, sonst hätte man doch jetzt nicht sagen, was ist denn das für ein Flohzirkus?
Ja, also es ist so wie, irgendwer beschreibt, es ist so wie wenn man einen Haufen Schulkinder hat, die man irgendwie bändigen muss. Und in dem wird berichtet, in dem Flohzirkus sind die Flöhe aber belohnt worden vom Zirkusdirektor, der ja ein Mensch war.
Der war kein Floh.
Okay. Und zwar hat ihnen der den Unterarm hingehalten und sie haben auf den Unterarm dürfen als Festmahl dessen Blut trinken.
Das ist ja komplett absurd, die armen Flöhe.
Ja, also so.
Und wie hat er sie dann wieder eingefangen?
Ja, das weiß ich nicht. Der wird schon, naja, vielleicht sind die fallen Flöhe ab. Ich habe keine Ahnung, wann sie was getrunken haben und werden dann in der Schachtel.
Und dann hat er wieder den Faden. Ich glaube, das ist eine Geschichte, ehrlich
gesagt. Nein, es hat es im Prater auch gegeben und in verschiedensten Dingen. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, eine Kurzgeschichte.
Es ist eine Kurzgeschichte. Okay, also auf Nummer zwei. Hoffentlich sind jetzt keine Flöhe mehr dort beim Burberry.
Naja, was weiß man.
Gut, du
ja, und da vielleicht von dem möchte ich noch was erwähnen. Wenn man vor diesem Haus steht, steht man ja eigentlich direkt neben Mendel, neben dem heutigen Mendel am Graben. Und es wird dir vielleicht schon aufgefallen sein, dass in diesem Haus in einer Mauernische der Mendelmoor steht.
Aha, ja, okay. Ich hätte geglaubt, der steht im Mendelhaus.
Naja, eh im Mendelhaus, aber nicht im Haus, sondern
draußen,
also an der Ecke, an der Kante direkt. Das ist eine richtige Nische. Und da war, wie diese ganzen Geschichten über Moor, dass man nicht Moor und so weiter sagen darf, hat man ja ventiliert, ob der nicht auch wegkommen muss. Mhm. Das ist aber nicht passiert, weil das ganz einfach in den 30er Jahren, in den 1930er Jahren, hat ein Plakatmaler oder ein Plakathersteller eben diesen Mendelmooren eigentlich rein zufällig erfunden und der ist dann so ein Markenzeichen geworden.
Was heißt rein zufällig erfunden?
Ja, der hat das eigentlich angefangen mit einem Punkt und mit einem Strich und aus dem hat er dann entwickelt, ne, es wird nicht kein Zufall gewesen sein, er wird schon den Auftrag gekriegt haben, hat er dann entwickelt eben diese Fes und das Gesicht von dem von der Figur.
Mhm. Okay. Gut, also und dort steht er nach wie vor.
Dort steht er nach wie vor.
Mhm. Gut, gehen wir jetzt zu 4 oder gehen wir auf die andere Straßenseite zur Nummer 1?
Ich würde sagen, gehen wir auf die andere Straßenseite.
Gehen wir rüber zur Nummer 1. Das ist das Eckhaus zum Graben?
Dieses Eckhaus zum Graben, wo jetzt der Cartier drinnen ist. Und da ist das Markanteste, was fällt da irgendwas ein?
Nein.
Was man so nicht sieht, sondern nur, wenn man in irgendeiner Pop-up-Bar ist, die irgendwo oben ist.
Dann hat es wahrscheinlich oben irgendeinen Zipfel.
Naja, es hat den Reiter oben, den Husan.
Na, das, glaube ich, ist mir noch nie aufgefallen.
Aha, also da war nämlich in dem Vorgängerhaus war ein, ja, wie sagt man, Reitbedarfsgeschäft. Es war sehr fashionable, weil natürlich Reiten hat sie, also Sportreiten sozusagen, hat sie nicht jeder leisten können. Und das hat zum Husan geheißen. Mhm. Und der das Haus dann gekauft hat, ich habe keine Ahnung, was dann drinnen war, der hat eben als Markenzeichen sozusagen diesen Husan oben machen lassen, vom Rudolf Weyer im Übrigen. Was ganz lustig ist, dass Rudolf Weyer damit anfängt, den Kohlmarkt und aufhört, weil der Brunnen oder halt, ja, der Brunnen, die Macht zur See, ist ja auch vom Rudolf
ist auch Weyer. Aha, okay. Und also, der Husar, das heißt, das ist einfach ein Pferdl mit einem
Husan. Jaco. Mhm. Und also, ich habe ihn deswegen schon relativ nachher, aber halt doch von auf gleicher Höhe gesehen, weil vor vielen Jahren konnte man noch in dieses Gebäude, das neben der Peterskirche steht, das der ersten österreichischen gehört. Man kann jetzt auch noch rein, aber es ist sehr exklusiv. Wenn man vor der Peterskirche steht, links ist so von der ersten
Österreich. Ja, ich weiß.
Und da ist früher Pop-up oder ein Bar gewesen, weiß nicht, ob die.
Und von der hat man den Husan gesehen.
Der hat man den Husan ganz gut gesehen.
Mhm. Okay, müsste man sich überlegen, wo man den jetzt noch sieht. Neben Nummer 1 ist logischerweise Nummer 3. War dort nicht einmal ein Buchgeschäft drin?
Ja, das war die Buchhandlung Berger, die relativ lang drinnen war. Also das ist eines der Geschäfte, die ganz einfach weichen hat müssen. Der Mieterhöhung. Mhm. Weil die haben meistens Mietverträge, dass wann irgendwie das übernommen wird von...
Also wenn das Geschäft übergeben wird,
dass sie die Mieten, und ich habe irgendwo gelesen, um 400% teilweise erhöht haben. Mhm. Weil der Kohlmarkt ist ja die teuerste Einkaufsstraße. Mhm. So 500 bis 600 Euro pro Quadratmeter pro Monat.
Für die Geschäfte.
Für die Geschäfte. Und das hat sich natürlich ein kleiner
Buchhändler nicht
mehr Buchhändler
lassen. Und was war für eine Buchhandlung drin?
Der Berger, Buchhandlung Berger. Okay. Ein unspektakuläres Geschäft eigentlich. Das war, er hat bis Anfang der 2000er Jahre hat es gegeben.
Aber du hast noch einen Bezug zur Nummer 3, weil du hast ja deine Diplomarbeit geschrieben über Wiener Originale. Mhm. Und da war ein Wiener Original drin, oder?
Ja, da war der Goldfühlfederkönig drinnen. Der hat so...
Geschäft war dort, oder was?
Sein Geschäft. Da muss so eine kleine Passage gewesen sein und da hat er seine Goldfüllfedern oder Füllfedern ausgestellt, aber vor allem hat er ausgestellt Zeitungsartikel, was über ihn geschrieben worden ist, weil das war ihm ja unglaublich wichtig, dass über ihn geschrieben wird. Und dann diese ganze Geschichte 1927, dass der Schober zurücktreten soll, wie der Karl Kraus geschrieben hat und der Goldfüllfeder König hat geschrieben, er soll nicht zurücktreten. Und das war ja eine große Sache und das hat er natürlich alles ausgestellt. Und ich möchte jetzt nicht über seine ganzen Eskapaden reden, aber alles, was über ihn berichtet worden ist, hat er dort halt. Und damit hat er mit seinem Hausherrn Schwierigkeiten gekriegt.
Warte, aber man muss es jetzt schon kurz erklären, weil es wird nicht jeder den Goldfühlfederkönig kennen. Das Skurrile an ihm war, dass er unzählige Prozesse geführt hat, ne? Um Aufmerksamkeit zu kriegen.
Zu erregen und das noch skurrilere war, dass er sich selbst immer beschuldigt hat, also abgesehen jetzt von dem Plakat mit dem Schober, aber dass er sich selbst immer, dass wenn irgendwas passiert ist, hat er gesagt, er war das.
Wie zum Beispiel was?
Na zum Beispiel ganz zum Schluss, da war er schon weit über 70, wie die Rosemarie-Nitribit in Frankfurt oder wo immer das war, ermordet wurde, hat er der deutschen Polizei geschrieben, er ist der Mörder, er ist schon in der Versorgung in Lenz gewesen. Und hat also total irre Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel eine Nose in die Zeitung, wieder in den 30er Jahren, gegeben, dass er Selbstmord begeht, also nicht er, sondern irgendeine fiktive Figur, ich glaube Henkel Donnersmarck hat er sie genannt, und einen Koffer mit seinem Geld beim Husan-Tempel, in der Nähe des Husan-Tempels am Anhänger versteckt hat und der ihn findet, dem gehört das Geld und woraufhin Menschenmassen dorthin sind und den Geldkoffer gesucht. Er war natürlich frisch fröhlich. Oder dann ist er nach Berlin, hat sich in ein Hotel als Herr von Zumpferl eingetragen und hat wieder so irgendwelche Blödsinne veröffentlicht. Und man ist ihm komischerweise immer wieder drauf reingefallen. Und was mich halt besonders interessiert hat, dass er mit der Gräfin Triangi prozessiert hat. Und die zwei haben es natürlich übertroffen. Ja. Da hat man das Landesgericht sperren müssen.
Weil so ein Remedemi
war. Und so ein Andrang war zu diesen Verhandlungen. Und der hat eben, wie gesagt, dort sein Geschäft gehabt. Der konnte sich dann ein zweites, ein kleines Geschäft am Hohen Markt leisten, was er nach dem Krieg noch gehabt hat, was aber eher zu Zwecken verwendet hat. Ja, da hat er eben Mädchen verführt dort.
Oh, ist auch
also
nicht mehr
kleine
skurril,
Kinder.
Das ist natürlich dann nicht mehr lustig.
Und der hat eben mit dem Hausherrn deswegen, wegen dieser doch Zweckentfremdung, immer Schwierigkeiten gehabt und der Hausherr ist wieder interessant.
Was, wegen welcher Zweckentfremdung? Weil er dort seine Prozessdinger
ausgestellt hat und nicht nur seine Goldfüllfedern. Und dieser Hausherr war der Paul Wittgenstein.
Wirklich?
Und
Der einarmige Pianist. Was war mit dem Paul Wittgenstein? Wieso hat er da ein Haus gehabt? Und erzähl uns einmal über den Paul Wittgenstein.
Naja, das ist ja nur kurz zu erzählen. Der war aus der Familie Wittgenstein. Er war eigentlich einer der, die haben ja sehr viele Kinder gehabt. Die waren eine der drei reichsten Familien von Wien. Man hat zum Beispiel gesagt, wenn irgendwo in Österreich eine Fabrik Schlot raucht, dann weiß man, dass es an Wittgenstein gehört. Und die haben, glaube ich, 7 Kinder gehabt. Und die 2 Buben, die 2 letzten waren die Nachzügler, eben der Paul und der jüngste war der Ludwig, der Mathematiker und Philosoph.
Ja.
Und der Paul hat, obwohl sein Vater sehr dagegen war, der muss ja ein furchtbarer Vater gewesen sein, ist der Pianist geworden und hat auch Erfolg gehabt, aber hat im Ersten Weltkrieg den rechten Arm verloren, der musste amputiert werden. Er hat aber gesagt, okay, dann spiele ich halt mit der linken Hand. Mhm. Und er war dann offensichtlich doch so gut, oder war es halt eine besondere, Besonderheit war, dass sehr viele Komponisten für ihn Klavierkonzerte geschrieben haben oder Klavierstücke für die linke Hand geschrieben haben. Der Paul Hindemith und etliche, und das bekannteste ist von Maurice Ravel, der ihn geschrieben hat. Er hat aber trotzdem kein sehr glückliches Leben geführt. Und dass er ein Haus gehabt hat, war in der Familie also jetzt nicht unbedingt so erwähnenswert.
Und ist das der Wittgenstein, über den der Thomas Bernhard dann schreibt?
Nein, der Wittgenstein, über den der Thomas Bernhard schreibt, ist nicht der Bruder von denen, sondern ein Cousin oder ein Neffe, das kann ich jetzt nicht genau sagen.
Ah ja. Okay, das war die Nummer 3. Wir haben schon die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 4, jetzt kam die Nummer 5.
Ja.
Aber über die magst du nichts sagen.
Oh ja, über die Nummer 5 kann ich schon. Das ist eines der wenigen Geschäfte am Kohlmarkt, in denen ich selber manches Mal eingekauft habe.
Und zwar?
Und zwar habe ich mir dort einen sehr schönen Seidenschal gekauft
einmal. Aber was? Das ist noch dort oder das
Nein,
war dort?
Nein, es war eines der Geschäfte. Also entschuldige, ich bin da in meinen eigenen Erinnerungen verhaftet. Das war der Förster. Die haben an und für sich Galanteriewaren und Keramiken ursprünglich verkauft. Das ist auch eines der wenigen Geschäfte, die noch in ihrer ursprünglichen Form erhalten sind. So Palisanderholz vertäfelt.
Aber was ist da jetzt drin?
Gucci ist jetzt drinnen.
Ah ja.
Also auch eine der
Noblen
und auswechselbaren Marken.
Also du hast einen Seidenschal bei Gucci gekauft?
Naja, nein, eben bei Förster, aber... trotzdem war ich sehr stolz.
Und da auf Nummer 5, da war doch auch ein Kaffeehaus, oder?
Ja.
Ich glaube, das haben wir in der persönlichen Folge.
Ja, das haben wir.
Du über deine Erinnerungen erzählst, schon einmal besprochen. Da war das Café Arabia.
Das Café Arabia war eigentlich ein Espresso, mehr oder weniger.
Ja, es war so im 50er-Jahre-Stil.
Ja, von Oswald Hertel eingerichtet.
Mit Century.
Ja, und da sind wir, wenn wir in die Stadt gegangen sind, die Eltern, und meine Schwester und ich. Und es war dabei der reiche Onkel, dem das Installateurgeschäft früher gehört hat. Dann habe ich eine Schinkenrolle gekriegt. Mm. Und das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Und war also sehr traurig, wie es das...
Weißt du, bis wann es das gegeben hat? Weil ich kann mich an das noch erinnern, an das Café Arabia.
Ich schätze... 80er, 90er, ja, 1980er, 1990er, schätze ich. Also bis 2000er hat es sicher nicht gegeben.
Das darf man jetzt sich zu schätzen wissen, diese 50er-Jahre-Architektur.
Viele, viele Sachen wüsste man jetzt zu schätzen, aber es gibt auch viele Sachen, die den Leuten ganz einfach wurscht sind.
Ui, wenn wir eine zweite Folge über den Kohlenmarkt machen, dann müssen wir ja über das ärgste Sakrileg reden, wobei das ist ja wenigstens rückbaubar.
Ja, das ist eigentlich nur das Klumpert, was drinnen ist.
Ja, wir wissen ja alle, die den Kohlmarkt kennen schon, dass wir dann vom Manz reden müssen. Okay, aber wir reden noch nicht vom Manz, erst in der nächsten Folge. Jetzt reden wir nämlich noch vom Los. Und zwar von der Nummer 5 weiterhin. Und da gibt es was vom Los.
Ja, und zwar die früheste Einrichtung, Geschäftseinrichtung oder Werkstätteneinrichtung, muss man eigentlich sagen. Und zwar war im Hochparterre von Nummer 5 eine Schneiderwerkstatt, also Maßschneiderei, und das hat der Loos eingerichtet, diese Werkstatt, und die ist mit Änderungen also noch teilweise erhalten.
Ah, und kann man das anschauen?
Das weiß ich nicht, möglicherweise.
Okay, na gut, dann haben wir jetzt den ersten Teil von der vom Kohlenmarkt beenden wir mit einer Schinkenrolle. Mm. Und nächste Woche gehen wir weiter über den Kohlenmarkt, schauen wir, was wir uns dann gönnen.
Ja, das schauen wir. Naja, das ergibt sich ja eigentlich, dann braucht man was Süßes.
Ich glaube auch, ja. Dann danke ich dir recht herzlich und sage Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.